Heute Morgen habe ich in meine Tasche, in Jackett gegriffen. Da war irgendwas und ich wollte wissen, was es ist. Und es ist das Taschentuch mit dem Knoten. Vor 4 Wochen haben wir es bekommen, als Zeichen dafür, als Erinnerung, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt immer noch wieder. Hast du das Taschentuch auch noch irgendwo? Hoffentlich noch nicht benutzt. Ich steck's wieder ein. Wir sind in der Mitte unserer Predigtreihe angekommen. Die Predigtreihe heißt Post von Jesus, die 7 Sendschreiben. Heute ist das 4. Sendschreiben dran. Wir schauen uns das Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira an. Komischer Name, Thyatira. Und ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, damit ihr wisst, na, ihr könnt es jetzt nicht so gut sehen wahrscheinlich, ne? Die linken Städte haben wir schon abgehandelt, Ephesus, Smyrna und Pergamon. Pergamon oben und jetzt bewegen wir uns rechts Richtung Osten, Thyatira, und dann geht's wieder nach Süden in den nächsten Wochen. Ein Bild von Thyatira heute habe ich euch auch mitgebracht. Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? So schön können Ruinen sein. Die Stadt dort war vor allem bekannt und wichtig, weil es eine Garnisonsstadt war. Dort waren Soldaten ansässig und haben die Grenzen dort bewacht. Außerdem war sehr viel Handwerk dort in der Stadt ansässig. Zum Beispiel Färbereien, Textilindustrie. Wir kennen vielleicht die Lydia aus der Apostelgeschichte, die sich bekehrt hatte nach einer Predigt des Paulus. Und die kommt aus Thyatira und ist dann nach Philippi gegangen, um Handel zu machen. Und ursprünglich kommt sie aus dieser Stadt. Außerdem war die Stadt bekannt für das Kupferschmiedehandwerk. Dort in der Stadt wurde ein Hauptgott verehrt und das war Apollos. Das war der griechische Gott Apollos. In der griechischen Mythologie war er der Sohn des Zeus. Zeus war der Göttervater und er war Sohn des Zeus. Ich möchte lesen dieses Sendschreiben aus Offenbarung 2, Vers 18 bis 22 und ihr könnt gerne mitlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist das längste der Sendschreiben. Und ich kann in der Kürze einer halbstündigen Predigt natürlich nicht irgendwie alles auslegen, was da jetzt drin steht. Deswegen möchte ich auf einzelne Aspekte eingehen. Der erste Punkt, der Blick von Jesus. Da startet diese Selbstvorstellung von Jesus, dies sagt der Sohn Gottes. Dies sagt der Sohn Gottes. Das einzige Mal, dass Jesus von sich selbst hier in diesen Sendschreiben sagt, er ist der Sohn Gottes. Für uns irgendwie ganz normal, ja, also wir kennen Jesus nur als den Sohn Gottes und wir sagen, naja gut, was ist daran irgendwie besonders? Wenn wir uns so ein bisschen hineinversetzen in die Leute in Thyatira, dort in dieser Stadt, da wurde auch ein Sohn Gottes verehrt. Das war dieser Apollos. Das war dieser Tempel, der da stand. Die ganzen Menschen, die hatten nicht Jesus als den Sohn Gottes vor Augen, sondern diesen Apollos. Und Jesus tritt hier auf und schreibt an diese Gemeinde und sagt ihnen noch einmal zu, bestätigend, liebe Gemeinde in Thyatira, auch wenn alle anderen einen anderen Sohn Gottes verehren, einen Götzen anbeten. Ich bin der wahre Sohn Gottes. Es dreht sich letztendlich alles um mich. Ich bin derjenige, auf den ihr euer Vertrauen setzen dürft. Ich bin Sohn Gottes. Ich denke, auch in unserer Gesellschaft heute, da sagen die allermeisten Menschen, Jesus, na und? Da wird vieles andere angebetet. Materialismus, die ewige Gesundheit, was auch immer. Und da ist wichtig für uns zu wissen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und er ist die Hoffnung auch für alle anderen Menschen. Und dann geht's weiter, Jesus stellt sich weiter vor, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Da wird von diesem Blick von Jesus gesprochen. Das kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen. Wenn man sich das vorstellt, dann sieht es irgendwie komisch aus. Stellt euch mal vor, da ist eine Person und Augen wie Feuerflammen. Ein Bild dafür, dass Jesus diesen ganz durchdringenden Blick hat. Und dass Jesus letztendlich alles sieht. Wenig später heißt es dann in dem 1. Vers 23, ich bin es, der Herzen und Nieren erforscht. Das Herz, das war so bei den Juden der Sitz des Verstandes, des Intellekts. Und Nieren, das war der Sitz der Gefühle, der Emotionen. Letztendlich war beides zusammengenommen das gesamte Bild des inneren Menschen. Das heißt, Jesus kennt unser Innenleben. Wir begegnen uns oft immer nur so von, Fassade zu Fassade, ja. Und dann weiß man nicht, wie sieht's in dem drinnen aus. Aber Jesus sieht hinter die Fassade. Jesus sieht in unser Herz hinein, so wie wir es heute verstehen. Er kennt uns durch und durch. Er hat Augen wie Feuerflammen. Er durchdringt alles und er deckt auch alles auf. Jetzt stell dir mal vor, wie wäre das jetzt ganz, ganz plastisch? Jesus steht heute vor dir mit diesen Augen, mit Feuerflammen und schaut in dich hinein und sieht alles. Das kann auf der einen Seite irgendwie ganz beruhigend sein. Man weiß, oh, super, da ist jemand, der kennt mich durch und durch und der ist auch noch mein Freund. Der ist zwar Sohn Gottes, aber er ist gleichzeitig auch mein Freund und er hat mir schon längst vergeben und ich gehe mit ihm gemeinsam durch das Leben. Wie schön ist es, dass jemand mich kennt und weiß, wie ich es wirklich im Herzen meine, was meine Motivationen sind und so weiter und so weiter. Das kann ein Gefühl der Geborgenheit bewirken. Dieses Wissen, da ist dieser Gott, der mich durch und durch kennt. Auf der anderen Seite kann es aber auch was ganz anderes auslösen. Augen mit Feuerflammen, der durchdringende Blick. Vielleicht wollen wir gar nicht immer, dass alles sichtbar wird und dass Gott alles weiß. Vielleicht versuchen wir, Dinge zurückzuhalten und irgendwie etwas aufzubauen, um uns zu schützen. Vielleicht wollen wir lieber Dinge verstecken. Vielleicht wollen wir lieber diesem Blick aus dem Weg gehen. Wir würden gerne flüchten vor diesem Blick und es gar nicht zulassen, weil es ist unangenehm. Das tut vielleicht sogar weh. Der durchdringende Blick von Gott. Letztendlich ist es unsere Entscheidung, ob wir uns ganz bewusst in diesen Blick stellen wollen und sagen, Herr, du siehst es doch eh. Gott sieht es eh, Jesus sieht es eh in unser Herz hinein. Aber wichtig ist, wie ich mich dazu stelle. Ob ich sage, Herr, komm und erforsche mich, komm und bring mich ins Licht, mach das offenbar, was in meinem Herzen ist, damit du mich reinigen kannst und wiederherstellen kannst. Das ist ja das Ziel von diesem Blick. Das ist ja nicht einfach nur so aufdeckend. Und dann steht man da und muss irgendwie zurechtkommen damit. Sondern das Ziel ist doch immer, dass wir wiederhergestellt werden. Und dass letztendlich Jesu Liebe sichtbar wird. Jesus stellt sich vor als derjenige, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Letztendlich auch ein Bild für Gericht. Er ist auch der Richter und er will etwas läutern, etwas reinigen. Wir werden es nachher in dem Sendschreiben noch weiter sehen, dass es auch mit Gericht zu tun hat. Ein nächster Punkt, Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ähnlich wie in dem Sendschreiben zu Ephesus ganz am Anfang, das erste Sendschreiben, wird viel Positives aufgezählt. Ja, also da merkt man, eins kommt nach dem anderen und das sind alles wichtige Dinge. Ja, hier Liebe und Glaube und Dienst und Ausharren und die Werke, das ist alles toll. Da kann man sagen, Mensch, das ist eine super Gemeinde, die haben es ja richtig raus. Aber der Schwerpunkt, das was so heraussticht, ist eigentlich dieser Zusatz, deine letzten Werke sind mehr als die ersten. Das heißt, da ist irgendwas wachstümlich. Die Gemeinde ist nicht dabei stehen geblieben, wie es am Anfang vielleicht war, sondern hat einen Wachstumsprozess in vielen Dingen erlebt. Und das ist gut. Und Jesus sieht das und er freut sich über Wachstum, was gewesen ist. Ich glaube, Jesus wünscht sich auch, dass unsere Beziehung zu ihm wächst. Ihm ist das nicht egal, wie wir in Beziehung mit ihm leben, sondern er wünscht sich dieses Wachstum. Er wünscht sich, dass wir inniger mit ihm verbunden sind. Er wünscht sich, dass wir ihm mehr glauben, mehr vertrauen. Er wünscht sich, dass die Liebe in uns zu ihm und zu den anderen Menschen wächst und nicht auf dem gleichen Level stehen bleibt. Jesus will Wachstum bewirken. Er will uns nicht in diesem Status quo lassen. Er ist nicht zufrieden damit, sondern er hat mehr für uns. Kleine Kinder, die lieben es ja, gemessen zu werden und ihr Wachstum praktisch zu erleben darin. Ja, man merkt ja gar nicht, wenn man wächst. Und dann gibt es diese Messlatten, kennt ihr vielleicht, im Kinderzimmer. Und dann stellen sich die Kinder da so ran und die Eltern müssen dann gucken und sagen dann, ja, du bist schon ein Meter, super. Und dann am nächsten Tag kommt das Kind dann wieder und sagt dann, ja, ich glaube, ich bin wieder gewachsen. Ne? Und dann nochmal messen und dann, naja gut, ein bisschen bist du gewachsen. Es gibt diese Messlatten. Für geistliches Wachstum ist es schwierig. Wie will man das messen? Was ist der Maßstab? Kann ich jetzt irgendwie den Zollstock irgendwie an uns dranhalten und sagen, jawohl, da ist Wachstum passiert? Auch das ist ja eine ganz innerliche Sache. Das kann man auch nicht an Äußerlichkeiten festmachen. Ja? Zum Beispiel jetzt, wie viel Zeit verbringst du mit Bibellesen und Beten und so? Das wäre zu kurz gegriffen. Wachstum geschieht auf mehreren Ebenen. Aber der Punkt ist, wollen wir wachsen? Sind wir überhaupt bereit dazu? Sehen wir uns genauso wie Jesus nach Wachstum für unser eigenes geistliches Leben? Oder sind wir irgendwie schon so zufrieden und denken, ist doch alles okay, ich bin in der Gemeinde, bin dabei, habe mich bekehrt, nehme irgendwie auch an Veranstaltungen teil, aber so die Sehnsucht zu wachsen, habe ich gar nicht. Ist doch alles okay. Das ist gefährlich. Gott möchte, Jesus möchte letztendlich, dass wir wachsen und dass wir uns für Wachstum entscheiden. Vielleicht war deine Anfangszeit mit Jesus so, dass du Feuer und Flamme warst, ja, und sprühend durch die Gegend gehüpft bist und allen erzählt hast, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und dann kommt auch Alltag rein, auch geistlicher Alltag vielleicht. Und das ist ein Stück weit auch normal. Aber dann ist die Frage, was machen wir damit? Sind wir dann gleichgültig und sagen, na ja gut, so ist es halt geworden, jetzt bin ich halt irgendwie abgekühlt. Oder lassen wir uns neu anreizen durch Impulse, die Jesus in unser Leben hineingibt und sehen wir uns wieder neu nach Jesus, sehen wir uns wieder neu nach innerem Wachstum, nach Leidenschaft, nach Liebe. Wenn das auf dich so zutrifft und du sagst, ja, Wachstum habe ich schon lange nicht mehr erfahren, wie auch immer du das festmachst. Dann mach dich doch heute auf, triff eine Entscheidung und stell dich Jesus und sag, Herr, hier ist mein Leben. Ich möchte wachsen in dir, ich möchte zunehmen. Ich möchte nicht auf der Stelle treten, das wäre zu schade. Das Leben ist zu kurz. Aber auch in dieser Gemeinde in Thyatira, da war nicht alles in Butter. Das wäre ja auch zu schön. Und dann wäre die Predigt auch schon hier vorbei. Jesus übt massiv Kritik an einem Punkt. Und da lese ich mit uns nochmal die Verse 20 bis 22. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. siehe, ich werfe sie aufs Bett. Wahrscheinlich ist damit ein Krankenbett gemeint. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun würde von ihren Werken. In der Gemeinde in Thyatira, da hatten sich ihr Lehren eingeschlichen, trotz all dem Guten, was wir eben aufgezählt hatten. Also die Gemeinde, da war vieles Gutes und trotzdem, gleichzeitig waren da ihr Lehren, die da kursierten und die kamen hauptsächlich durch eine Frau hinein, die als Prophetin aufgetreten ist, die gesagt hat, ich habe vom Herrn empfangen, der Geist Gottes hat mir diese Dinge gezeigt und offenbart und das ist jetzt die Botschaft. Und dann gab es viele in der Gemeinde, die sich an dieser Frau ausgerichtet haben, die ihr gefolgt sind in dem, was sie gesagt hat. Und diese angeblichen Botschaften von Gott, die hatten Verführungspotenzial in sich. Die haben Menschen dazu gebracht, Kompromisse zu schließen mit der heidnischen Welt. Mitmachen bei heidnischen Praktiken. Da haben wir in der letzten Predigt von Josua auch vieles in dieser Richtung gehört. Dieses Götzenopferfleisch mitessen, bei diesen Orgien der Nichtchristen mitmachen und so weiter und so weiter. Vermischung letztendlich von heidnischen Ritualen und dem christlichen Glauben. Und dann auch der Punkt, vielleicht sogar sexuelle Ausschweifungen und zu sagen, ja, das ist gar nicht so schlimm, das betrifft ja nur mein Leib und mein Geist ist ja immer noch mit Gott in Verbindung, hat ja gar nichts mit mir zu tun. Also einfach nur komische Ansichten, letztendlich die in die Sünde führen und von Gott wegführen. Und die Gemeinde hat diese Frau gewähren lassen, so steht es hier. Sie hat es zugelassen. Sie war nicht sensibel, darauf zu reagieren, sondern sie hat dieser Frau Raum gegeben. Vielleicht, weil diese Frau sehr geistlich daherkam und weil sie den Anspruch erhoben hat, Prophetin zu sein und von Gott gebraucht zu werden. Was will man schon gegen das Reden Gottes sagen? Dann wird es ja ganz gefährlich. Dann bist du ja selbst ungeistlich, wenn du den Geist dämpfen willst an diesem Punkt. Versteht ihr? Da ist eine Brisanz drin an diesem Punkt. Diese Frau wird hier mit einem Namen aus dem Alten Testament beschrieben, Isabel. Das war wohl nicht ihr richtiger Name, sondern es steht letztendlich für den Typus dieser Frau, für diesen Charakter, den diese Frau verkörpert hat. Isabel, können wir nachlesen aus dem ersten und zweiten Buch Könige, war eine Tochter des Königs von Sidon, hatte eigentlich mit Israel nichts zu tun, war nicht mit Gott im Bund, aber der israelitische König Ahab hat sie sich zur Frau genommen und hat dadurch verursacht, dass diese Frau all ihre Götter mitbrachte, den Baalskult, einen Fruchtbarkeitskult. Und dann hat sie diesen Baalskult in Israel eingeführt und hat ihre 1000 Priester mitgebracht, die dann auch richtig Marketing gemacht haben für diesen Baalskult. Und der Ahab, der ließ sich verführen. Der hat gesagt, naja gut, jetzt bin ich mit dir verheiratet. Wenn das deine Götter sind, so schlimm ist es auch nicht und so. Dann machen wir halt alles zusammen. Wurschteln wir so ein bisschen rum. Und letztendlich wurde das ganze Volk Israel Stück für Stück von Gott weggeführt hin zu diesen Religionen. Die Bibel im Alten Testament spricht an diesen Punkten auch oft vom geistlichen Ehebruch, von geistlicher Unzucht. Das Volk Israel war bildlich gesprochen mit Gott im Ehebund. Aber dann haben sie Unzucht betrieben, Ehebruch begangen mit diesen Baalsgöttern. Deswegen dieses Bild hier vom Ehebruch. Letztendlich hat Isabel auch die Männer Gottes verfolgt. Wir erinnern uns an Elia. Ja, das ist so die Zeit, Elia, der Prophet Gottes. Und auf dem Karmel, wo dann dieser Showdown war, ja, 1000 Priester von Baal und Elia, der Mann Gottes. Wer wird jetzt hier Recht behalten? Und Gott hat sich zu Elia gestellt. Und das Feuer fiel letztendlich auf sein Altar. Können wir alles nachlesen. Und hier taucht jetzt diese Prophetin auf, die sie ihr Lehren hineinbringt. In eine ganz normale Gemeinde. Und diese Gefahr von ihr Lehren und von falschen Propheten, davor warnt Jesus seine Gemeinde von Anfang an. Und er sagt, liebe Gemeinde, auch in der zukünftigen Zeit, in der Zeit vor meiner Wiederkunft, hier, vor meiner Wiederkunft, in der Endzeit, da werden vermehrt falsche Propheten auftreten, die falsches lehren werden. Deswegen ist dieses Thema immer noch brennend aktuell und es gilt immer aufzupassen auf die gute und gesunde Lehre. Jetzt kann man auch zu diesem Thema ganz, ganz viel sagen. Ich möchte nur kurz einiges benennen. Nicht alles ist immer automatisch ihr Lehre, was wir in unserer Gemeinde vielleicht nicht so lehren. Manchmal hat man irgendwie dann gleich Angst, dass es man mit ihr Lehrern da zu tun hat. Die Definition so von ihr Lehre ist, dass ihr Lehre tatsächlich den Glauben grundlegend zerstört, dass die Grundlagen des christlichen Glaubens ausgehebelt werden durch ihr Lehren. Und dass man letztendlich seinen Glauben verlieren kann, dass der Glaube einstürzen kann. Zum Beispiel, wenn man behauptet, dass Jesus Christus nicht leibhaftig auferstanden ist, sondern irgendwie geklaut wurde als Leichnam oder irgendwo anders verwest ist, aber immer noch im Tod ist, ist das eine grobe Irrlehre. Dann hat das mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts zu tun. Da, wo Jesus Christus nicht als der leibhaftig Auferstandene verkündigt wird und angebetet wird, da entzieht man sich selbst das absolute Fundament des christlichen Glaubens. Wir könnten hier zumachen, wenn wir das verkünden würden. Dann würden wir nur Gemeinde spielen. Wir sind Gemeinde, weil wir an den auferstandenen Jesus Christus glauben, der hier in unserer Mitte lebt und wirkt. Oder diese Lehre, dass alle Religionen letztendlich zum selben Gott führen. Das ist vom biblischen Befund ihr Lehre. Das stimmt mit der Bibel nicht überein. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus eindeutig, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da geht es um ein Entweder-Oder, ja, entweder unser biblischer Befund oder was ganz, ganz anderes, was aber in der Gesellschaft vielleicht eher toleriert werden kann. Und da müssen wir festbleiben, da müssen wir uns wappnen, da müssen wir auch unseren Verstand gebrauchen und einfach sensibel sein über das, was vielleicht abgeht in der Gesellschaft und auch wie manches verwässert wird in den Gemeinden und Kirchen. Dann gibt es aber auch einen anderen Bereich, das sind Erkenntnisunterschiede in den unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt ihr Lehrer und ihr seid ihr Lehrer, sondern da gilt es einfach nur zu sehen, dass es genauso Christen gibt, wie wir uns hier treffen, die heute Morgen Gottesdienst feiern und die manche Dinge der Bibel anders auslegen und verstehen. Was wären das vielleicht für Punkte? Zum Beispiel die Frage der Geistesgaben und der Wunderwirkungen in der heutigen Zeit. Es gibt Christen, die sagen, in dem Neuen Testament, Apostelgeschichte und zur Zeit von Jesus, da war das alles normal. Gott hat gewirkt, ja, übernatürlich, aber dann war die Zeit auch irgendwann beendet. Und sie belegen das dann mit irgendwelchen Bibelstellen, die sie so verstehen. Und sie sagen, heute gibt's das nicht mehr. Da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, das sind ihr Lehrer, sondern das sind Geschwister im Herrn, Brüder und Schwestern im Glauben, die an Jesus Christus festhalten, die Jesus Christus lieben, aber die an diesem Punkt des übernatürlichen Wirkens Gottes und des Geisteswirken des Heiligen Geistes eine andere Auffassung haben. Ich finde das sehr schade und ich bin traurig und ich würde diesen Geschwistern wünschen, einen Erkenntniswandel zu bekommen, dass ihnen da die Augen aufgetan werden vom Heiligen Geist und dass sie Erfahrung mit dem übernatürlichen Wirken Gottes machen. Und dass sie selbst spüren, oh Gott will ja immer noch durch seinen Geist wirken, die Geistesgaben und Heilung für Kranke und so weiter, was wir auch verkündigen. Aber es ist nicht ihr Lehre in dem Sinne, es ist nicht das Fundament, es ist nicht die Erlösung, die da angegriffen wird. Es ist irgendwie doch ein Randthema, so wichtig es auch ist für uns. Oder andere Beispiele, wie man das tausendjährige Reich versteht. Und die Offenbarung auslegt und wann die Entrückung passiert und wie das überhaupt ist. Und mit der Vorherbestimmung und Prädestination und so weiter und so weiter. Alles Themen, wo es ganz viele verschiedene Meinungen gibt im christlichen Bereich. Da kann man aber nicht sagen, ja, aber deine Meinung ist jetzt ihr Lehre so. Da müssen wir ein bisschen differenzieren und auch mit Brüdern und Schwestern in anderen Gemeinden geschwisterlich umgehen. Und nicht gleich verurteilen und Angst haben, dass da jetzt was ganz, ganz Böses da ist. Sondern es ist oft eine andere Lehrmeinung, die man begründen kann aus einer anderen kirchengeschichtlichen Tradition. Nicht, dass wir uns das zu eigen machen müssen, aber es ist doch keine Irrlehre. Anfang des Jahres 2010 habe ich einen Lehrabend zu dem Thema gehalten, gute Lehre und schlechte Lehre. Da gibt es das Skript dazu im internen Bereich, unter dem Stichwort Lehrmaterial auf unserer Gemeinde-Homepage für Gemeindemitglieder. Lest da doch mal nach, da steht noch mehr dazu da. Wie kann man denn jetzt Lehren prüfen? Und es gibt viele Lehren, die kursieren. Darf ich einmal kurz fragen? Und ihr behaltet eure Hand einfach mal oben, ja? Ich habe 4 Fragen. Wer von euch hört Predigten aus dem Internet an? Andere als unsere hier. Also wer lädt Predigten aus dem Internet runter? Schön hochhalten und oben lassen. Wer schaut Gottesdienste im Fernsehen an? Andere als unsere. Ich meine, wir sind ja noch gar nicht dabei. Okay. Wer liest christliche Bücher außer der Bibel? Gut. Oder liest christliche Zeitschriften? Auch das gibt's. Ist viel, ne? So, und das ist alles okay, können wir runternehmen. Habt gesehen, ne? Also ich würde sagen, 90% bestimmt, ne? Kriegen wir letztendlich Lehre nicht nur hier von dieser Kanzel, sondern auch von der Kanzel von anderen Gemeinden, von anderen Bewegungen, von Büchern und so weiter und so weiter. Und ganz, ganz viel ist gut. Und ich bin nicht dafür zu sagen, liebe Leute, alles nicht schauen und nur hier und so, ja? Versteht mich da bloß richtig. Es ist gut, christliche Bücher zu lesen und es ist auch gut, andere Predigten zu hören. Da kann man viel, viel lernen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir an diesem Punkt den Punkt der Prüfung nicht vergessen. Nicht alles, was irgendwie christlich ist und wo man denkt, das ist jetzt gute Nahrung für mich, ist automatisch auch gute Lehre. Sondern es gibt ganz, ganz viele Dinge, die auf dem christlichen Markt irgendwie kursieren, christliche Bücher hier und da und Prediger von hier und da, wo man gar nicht weiß, ja, wer steckt denn dahinter und welche Richtung ist das denn überhaupt? Man nimmt es einfach dann so auf, weil das Internet ist ja nur gut, und dann schluckt man das. Und letztendlich macht es was mit einem. Und man merkt, dass man vielleicht innerlich gar nicht so auferbaut ist oder dass man verunsichert ist an vielen Bereichen. Und dann stellt man vielleicht nicht dem Pastor, den Ältesten dieser Gemeinde die Fragen und fragt, du, wie seht ihr das denn? Sondern man ist dann für sich alleine und man macht so seinen eigenen Denkclub auf. Ich möchte uns ermutigen, an diesem Punkt mehr zu prüfen, dass wir uns da nicht irgendwie gedanklich so zersplittern und verschiedene Wege gehen, sondern dass wir uns da schon auch in der Einheit der Lehre wissen. Ganz praktische Schritte, wie kann man prüfen? Scheint die Lehre, die man jetzt da irgendwie aufgeschnappt hat, ganz neu zu sein? So der neueste Renner aus Amerika oder aus Russland oder sonst woher, ja? Irgendwie die Erkenntnis des Jahres 2011. Etwas, was in der ganzen Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren noch nie jemand entdeckt hat. Dann würde ich aufmerken, ja? Passt da auf. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt der Prediger. Es ist alles schon mal da gewesen, ja? Deswegen lasst euch da nicht verführen, indem jemand verkündet, er hat jetzt den Schlüssel zu irgendwas gefunden. Werden die Bibelstellen, die dort in dieser Lehre eingebaut sind, aus dem Zusammenhang gerissen? Einfach mal so rausgepflückt, um irgendwas zu belegen? Was sagt der Bibeltext wirklich, der angeführt wird? Und da gilt es, dass man aufpasst, dass man sich nicht nur dann diese Lehre zu eigen macht, sondern die Grundlage dieser Lehre mal studiert. Die Bibelstellen, die erwähnt werden, mal selbst nachliest im Zusammenhang. Sagen diese Bibelstellen überhaupt das, was jetzt da lehrmäßig verkündet wird? Oder hat man nur nette Bibelstellen rausgezogen, ausgeschnitten und für seine Lehre reingeklebt? Selbst prüfen anhand des Bibeltextes. Dann, was ist die Grundlage dieser Lehre? Sind es persönliche Erfahrungen und Erlebnisse von Menschen, die mit Gott angeblich was erlebt haben und die es aufgeschrieben haben und dann sagen, ja, aber so ist es jetzt immer und jetzt müsst ihr das auch alle glauben? Nichts gegen persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit unserem Herrn. Wir sollten alle unser persönliches Buch irgendwie schreiben können, ja, was wir mit Jesus erleben. Und trotzdem sind diese Erlebnisse nicht Grundlage von Lehre, sondern es ist immer noch das Wort Gottes, was Grundlage von Lehre ist. Oder sind es sogenannte Eingebungen des Geistes, besondere Erfahrungen, ja, wo man ausgesondert wurde vom Heiligen Geist und vielleicht Erlebnisse mit Engeln hatte und was, das hört sich alles ganz spannend an. Aber Grundlage für Lehre ist die Heilige Schrift und nicht irgendwelche Eingebungen von Engeln und Geistern. Beziehen sich diese Bibelstellen, die vielleicht erwähnt werden, nur auf das Alte Testament? Und da wird dann die Lehre drauf zementiert. Dann kann es uns auf den Holzweg führen, weil wir leben im Neuen Bund. Und ausschlaggebend für unsere Gemeindelehre ist die Apostellehre des Neuen Testaments und nicht die Lehre des Alten Testaments. Das ist Grundlage, aber wir haben das Neue Testament und da müssen wir uns zuerst darauf besinnen, welche Lehren sind durch das Neue Testament abgedeckt. Und dann der letzte oder der vorletzte Punkt, such das Gespräch mit reiferen Christen. Frag doch mal nach, wenn du dir unsicher bist. Geh zu den Ältesten, geh zu den Pastoren und frag mal, was sie denn dazu meinen, zu irgendwelchen Büchern, zu irgendwelchen Predigten. Vielleicht wissen die ein bisschen mehr. Letzter Punkt, was ist das Ziel der Lehre? Wo führt diese Lehre hin? Was ist die Frucht von dieser Lehre? Es gibt ganz viele Lehren, die führen dazu letztendlich, dass Gemeinde sich splittet, dass das letztendlich in diesen Lehren inbegriffen ist, dass Gemeinde, so wie sie heute existiert, vielleicht gar nicht mehr existieren sollte. Jeder soll seinen eigenen Privatgottesdienst zu Hause feiern. So, dann ist das Ziel von dieser Lehre Zersplitterung, Spaltung, Uneinheit, Unzufriedenheit mit der Leiterschaft und so weiter und so weiter. Ist nicht gut. Lass uns da doch aufpassen. Das Ziel von Lehre sollte sein, dass unsere Liebe zu Gott größer wird, dass die Liebe zueinander stärker wird, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns gemeinsam vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, dass die Verbindung zueinander steigt, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und zentral ist. Da, wo Jesus Christus an den Rand gedrängt wird, wo er nicht mehr so wichtig erscheint in irgendeiner Lehre, dann kann etwas nicht stimmen. Es geht um die Anbetung von Jesus Christus, die Anbetung Gottes. Wir wollen weiterhin eine Gemeinde mit gesunder Lehre sein. Ein letzter Punkt. Wenn wir in diesen Text hineinschauen, Vers 21, ich lese diesen Vers nochmal, da wurde gesagt, und ich gab ihr Zeit, das ist jetzt diese Isabel, diese ihr Lehrerin, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Finde ich das sehr, sehr bemerkenswert. Jesus Christus gab dieser ihr Lehrerin Zeit, Buße zu tun. Umzukehren von ihrem Weg, letztendlich das Böse tun, nicht mehr zu tun und wirklich zu erkennen, was da schiefläuft. Und das spricht für mich von diesem Herz von Jesus, ja, der selbst bei einer Person, die Menschen in die Irre geführt hat und weggebracht hat von Jesus, selbst dieser Person begegnet Jesus in einer liebevollen, werbenden Art und Weise, doch umzukehren und zur Buße, zur Umkehr zu kommen. Zunächst ein Raum der Buße. Jesus ist so gut. Er liebt uns so sehr, dass er auch bei jedem von uns, wenn wir in irgendwelchen Dingen verstrickt sind, er gibt uns Raum zur Buße. Er macht uns nicht sofort fertig. Er kommt nicht sofort mit dem Gericht, mit dem Urteil und so weiter, sondern er gibt uns Raum zur Umkehr, weil er mit uns in einer guten Beziehung leben möchte. Weil er uns so sehr liebt. Das ist Gottes Herz. Er wünscht sich einen Neuanfang. Er wünscht sich, dass er Vergebung schenken kann, wenn wir denn bereit sind, wenn unser Herz aufmacht, wenn wir uns wirklich umdrehen von unserem Wegen. Aber hier wird beschrieben, dass diese Isabel und auch die Kinder, so wird sie genannt, diejenigen, die ihr sehr eng gefolgt sind, dass sie nicht bereit waren auf dieses Werben Gottes. Sie haben diesen Raum der Buße nicht genutzt. Sie haben die Zeit verstreichen lassen und haben genauso weitergemacht wie die Zeit zuvor. Und dann wird davon geredet, wie Jesus jetzt hier diesen Raum der Buße praktisch schließt und ein neuer Punkt anfängt, nämlich der Zeitpunkt so des Gerichts. Da wo Jesus dieser Isabel und auch den Nachfolgern die Konsequenzen für ihr Tun tragen lässt. Das heißt, sie leben in Sünde und sie müssen jetzt Konsequenzen tragen. Und die werden hier benannt und das sind keine leichten Konsequenzen. Jesus übt Gericht. Hier ist davon die Rede von Krankheit, große Bedrängnis, selbst Tod wird hier genannt als Form des Gerichts. sicherlich hier in dieser Gemeinde Thyatira sehr heftige Situation. Und trotzdem bleibt es dabei, dass Gott ein heiliger Gott ist, der Sünde hasst. Und ich glaube, auch für uns persönlich gibt es diesen Raum der Buße. Ja? Gott möchte, dass wir von Sünde lassen, dass wir umkehren. Aber ich glaube auch, dass wenn Gott merkt, dass er nicht in unser Herz kommen kann, weil wir immer und immer wieder zumachen und weil wir immer und immer dieses Wirken des Heiligen Geistes blockieren, dann nimmt Gott manchmal andere Wege. Und das sind keine angenehmen Wege. Das sind Wege des Gerichts. Und dann ist immer noch die Möglichkeit, in diesem Gericht zu erfahren, dass wir umkehren sollten. Aber dann ist es schmerzhaft. Und Gott möchte uns letztendlich davor bewahren. Er möchte uns zu sich ziehen. Wenn du an Sünden festhältst in deinem Leben und du bist dir dessen total bewusst, das ist vielleicht schon ein längerer Zeitraum, und du erlebst, wie Gottes Geist dich mahnt, immer und immer wieder, und immer und immer wieder seinen Finger darauf zeigt und darauf legt, und heute Morgen auch wieder. Und du bist nicht bereit, umzukehren. Du nutzt diesen Raum der Buße nicht. Dann spielst du mit dem Feuer. Dann spielst du mit dem Feuer. Irgendwann wird es schwierig. Irgendwann mag es Dinge geben, die nicht so angenehm sind zu ertragen. Irgendwann mag Gott in irgendeiner Art und Weise Gericht üben. Ich weiß es nicht wie. Aber kehre doch um. Kehre um. Die Liebe von Jesus, die Liebe Gottes, die Vergebungsbereitschaft Gottes ist da. Es liegt an dir, an deiner Entscheidung, wie du dich dazu stellst. Mache doch rein Tisch. Mache doch rein Tisch und entzieh dich nicht diesem feurigen Blick von Jesus. Flieh doch nicht länger. Er sieht dich doch eh, er weiß doch eh um alles. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du beziehst das jetzt gerade wieder auf dich, obwohl du dir keiner Sünde bewusst bist. Du denkst, ja, da ist Krankheit in meinem Leben oder irgendwelches Unglück passiert. Und du fängst an zu grübeln, ja, wo ist denn jetzt da die Sünde, wo jetzt das Gericht kommen musste und so. Und du weißt gar nichts. Oder du denkst für andere mit und du denkst, ja, die sind ja auch jetzt irgendwie krank und da sind Sachen passiert. Wer weiß, vielleicht übt Gott da ja Gericht. Lass diese Gedanken nicht zu. Das ist ein falscher Weg. Das ist ein falscher Weg. Gott spricht zu uns nicht im Ungewissen und lässt uns nicht einfach so hängen. Da, wo du dir bewusst bist, dass du in Sünde verharrst, da weißt du es ganz genau. Und dann weißt du auch über die Folgen Bescheid. Du bekommst die Verbindung hergestellt. Aber es muss nicht immer so sein. Und es ist selten der Fall, dass wenn Krankheit oder wenn Not da ist, dass es dann zwangsläufig an Sünde hängen muss. Deswegen lass uns da bitte behutsam mit umgehen. Das muss jeder für sich selbst prüfen. Der Heilige Geist spricht klar und deutlich und lässt uns nicht im Ungewissen. Er führt uns zur Buße. Und am Ende von den Sendschreiben, da heißt es immer, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das gilt auch für jeden persönlich. Höre doch, was der Geist zu dir sagt, heute an diesem Morgen. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, dass wir uns vor Gott stellen, letztendlich vor Jesus Christus, der diesen Blick hat in unser Herz hinein, der alles sieht.